Der Predigttext von heute steht, wie von Andreas Schäfer ja schon angekündigt, im zweiten Buch Mose, im 17. Kapitel, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek, von Kind zu Kindeskind. Zum Gebet und zu dem angezeigten Lied, das wir anschließend singen, darf ich Sie bitten, wenn es Ihnen möglich ist, sich zu erheben. Geliebter Vater, wir kommen zu dir durch unseren Herrn Jesus Christus und danken dir. Danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir ganz, ganz sicher sein dürfen, dass du gegenwärtig bist. Und dass es dein ganz persönliches Anliegen ist, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Mit dir und untereinander. Und wir legen dir jetzt diesen Gottesdienst hin und bitten dich auch von ganzem Herzen, dass das wahr werden darf, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass in uns immer mehr diese Sehnsucht und dieser Wunsch wächst, dass unser Leben wirklich dir ganz gehört und dass du es ganz in Besitz und in Beschlag nimmst. Wir wollen dir das sagen, dass wir dich lieb haben von ganzem Herzen und dass es unser ganz großes Anliegen ist, dass das, was wir hören und das, was wir glauben, dass das auch Hände und Füße bekommt in unseren Alltag hinein. Und dass das deine Herrlichkeit und deine Größe und deine Macht, deine Gnade und deine Liebe und deine Barmherzigkeit durch uns sichtbar wird. Und dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir Botschafter an deiner Stadt werden, die den Menschen durch ihr Reden und durch ihr Handeln zurufen: Lasst euch versöhnen mit Gott. Danke, dass du da bist. Wir bitten dich für Andreas Schäfer, dass du ihn ausstattest, vollmächtig sein lässt, dass er dich verkündigt, das, was du uns zu sagen hast. Das erbitten wir auch für unsere Kindergottesdienste. Dass du unseren Kindern begegnest, dass sie dich früh finden dürfen und dass sie das erfahren dürfen, dass ein Leben mit dir überreich ist. Segne alle Mitarbeiter. Wir bitten dich für alle Gottesdienste weltweit, vor allem die der verfolgten Gemeinde, dass du gegenwärtig bist, tröstest, stärkst, segnest. Bitten dich für dein Volk Israel, dass es bald geschehen darf, dass sie dich in ihrer Vollzahl als ihren Messias erkennen dürfen. Danke, dass du da bist. Wir rühmen dich, wir loben dich und wir beten dich an. Amen.
Wenn ich dieses Wort Gottes lese, dann muss ich immer daran denken, dass ich ganz, ganz früher, wohlgemerkt, wirklich ganz, ganz früher, als kleiner Kerl, immer Schwierigkeiten hatte, wenn die Lottozahlen bekannt gegeben wurden im Fernsehen, weil da unten doch stand, das Ganze geschieht ohne Gewehr. Und ich habe mir nie verstanden, was da ein Gewehr mit dabei hat, wo da geschossen wird bei diesen Lottozahlen. Und ich muss auch zugeben, ganz ähnlich ging es mir auch, dass ich recht lange gebraucht habe, diesen sprachlichen Unterschied zwischen einem Touristen und einem Terroristen festzumachen. Ich habe lang gebraucht zu wissen, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Wobei heute sind ja auch dann die Guten auch die Bösen, aber wie auch immer. Und das gehört auch hier dazu. Ich habe richtig lang gebraucht, bis ich kapiert habe, dass Panier und Paniermehl zwei verschiedene Sachen sind. Und hier ist ja von einem Panier die Rede. Haben Sie das gehört? In Ihren Bibeln steht das, weiß ich, wie das da steht. Feldzeichen steht da manches Mal bei Luther oder Signal oder wie auch immer. Panier, das ist dieses, ja, das hat man in fast allen Kulturen gehabt und hat es bis heute noch. Das ist diese Ausrüstung, insbesondere im Bundeszeichen oder in den militärischen Einrichtungen, unter denen eben ein Thema durchdiskutiert wird, wo die Flagge, das Signal, die Botschaft, kirchengeschichtlich ja hochinteressant. Sie kennen das vielleicht noch aus Ihrem Geschichtsunterricht oder auch nicht. Kaiser Konstantin, Milbische Brücke 312. Okay, meine Frau ist dagegen. Also auf jeden Fall, da war der doch da auf dieser Brücke und dann ist ihm doch so dann eben die Kirchengeschichte, dann ist ihm doch dieses Christusmonogramm erschienen. Und dann heißt eben der dann die Botschaft in Tutuyaka, in diesem Zeichen Siege, in diesem Feldzeichen Siege. Und tatsächlich hat er gewonnen, 312. Ob das dann theologisch ist, egal. Aber auf jeden Fall, das ist das Feldzeichen, das ist das Panier, das ist das, unter dem wir da unterwegs sind. Und hier ist so ein Panier, so ein Feldzeichen, wird hier aufgerichtet in diesem Zeichen des Stabes, den der Mose da hochhält, in dieser ganz besonders eindrucksvollen Geschichte. Sie kennen, die meisten kennen die ja wirklich richtig, richtig gut. Aber vielleicht sind ein paar da, die sagen, oh, das ist mir alles viel zu militärisch, was da jetzt abläuft. Diese Schlacht sowieso und dann mit dem Panier noch und Milbische Brücke auch gleich. Und ich mag das alles gar nicht mit dem ganzen Militärkram und Gedöns. Bleibt mir da weg damit. Da muss ich Ihnen sagen, da haben Sie natürlich dann in der Bibel ein echtes Problem. Denn die Bibel ist mal ganz abgesehen von den tatsächlichen Schlachten, die ablaufen, auch in der geistlichen Dimension, ein Buch, das tatsächlich auch sprachlich ganz, ganz stark mit diesen militärischen Begriffen operiert. Dass man die dann richtig interpretieren muss, selbst reden und dass viel Schindluder damit getrieben wird, weiß ich auch. Aber hebt ja den Gebrauch nicht auf. Und wir wissen miteinander, dass Paulus ganz einfach im 2. Timotheus 2 von den Soldaten Christi spricht. Wir alle miteinander kennen die berühmte geistliche Waffenrüstung im 6. Kapitel des Epheserbriefes. Wir wissen in 2. Korinther 10, dass dort heißt, dass wir Festungen zu erobern haben mit geistlichen Waffen, nicht mit fleischlichen Waffen. Das heißt, die Sprache, die uns da begegnet, das war nur ein Teil der Bibelstellen, die ist tatsächlich immer wieder auch militärisch gefärbt. Aber ich kann Sie beruhigen, wir wollen heute Morgen nicht so sehr auf die Militäraktion eingehen, die hier das Volk Israel in diesem eigentlichen Sinn gegen das damalige Volk Amalek gezogen hat. Man könnte ja auch ganz andere Schwerpunkte in diesem Text erkennen. Man könnte erkennen, wie Josua hier in seine künftige Leitungsrolle hineingeführt wird. Man könnte es vom Gebetsthema ganz stark betonen. Man könnte die berühmten Männer der zweiten Reihe, die hier wunderbar beschrieben werden, nämlich dieser Aaron, dieser Hur hier thematisieren, was auch immer. Wir wollen eine andere Spur heute Morgen mit diesem Wort ziehen, ohne dass die anderen Akzente unwesentlich wären. Es ist doch so, dass wir miteinander der festen Überzeugung sind, dass alles in der Heiligen Schrift, von vorne bis hinten, dass alles in der Heiligen Schrift, nicht nur das Neue Testament, sondern auch gerade das Alte Testament, tief durchzogen sind und ihre eigentliche und letzte Erfüllung in Jesus Christus haben. Damals, als Jesus am Ostersonntag unterwegs war mit diesen Emmausjüngern, Lukas 24, das sind ja für uns so Schlüsselsätze. Da lebt die neutestamentliche Gemeinde seit 2000 Jahren damit. Da heißt es, dass er ihnen die Schrift öffnete. Und er konnte ihnen nichts öffnen zwischen Matthäus und Offenbarung. Er musste also die Schrift öffnen über Mose bis Malachi. Und ihn über diesen Worten des alten Bundes die Augen auftun für ihn, den Christus, für ihn, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den immer schon beim Vater Seienden, den Gottgleichen. Für den, das musste alles aus dem Alten Testament für sie gesehen werden. Und deswegen ist auch hier in 2. Mose 17, wenn Sie ein bisschen länger mit mir davor stehen bleiben, dann merken Sie mit mir, ach, das wird alles wunderschön durchlässig für den einen Namen, der über alle Namen ist, das wird wunderschön durchlässig für den Jesus-Namen. Deswegen möchte ich gerne an drei Gegenständen mit Ihnen erinnernd an diesem Wort ein bisschen entlang gehen. Ich möchte gerne auf diesen Stab da eingehen, ja, und ich möchte gerne auf diesen Felsen eingehen und ich möchte auf diese Hand eingehen. Und mit Stabfelsenhand haben sie drei Angelpunkte, mit denen sie auch dieses Wort ein wenig weiter für sich bearbeiten und vor Gott bewegen können. Kurz die Szene. Wir sehen Israel herausmarschieren durch ein riesengroßes Wunder aus der Sklaverei in Ägypten. Wir sehen Israel, wie sie erleben, wie das Rote Meer vor ihnen aufgeht und dadurch marschieren dürfen. Wir sehen Israel, wie sie unter der Wolken- und Feuersäule die Schritte in die Wüste hineingehen, wie sie bei Mara und Elim sind, wie sie Wachtel und Manna und wie sie den Text davor sogar noch Wasser kriegen, aber wie sie schon dieses auch angefochtene, nagelnde, murrende Volk sind. Ja, das alles sehen wir. Und jetzt kommt zu all den Wundern und zu all den Schwierigkeiten noch etwas dazu, was es bisher nicht gab. Es kommt zu einer militärischen Auseinandersetzung. Das konnten die jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen. Die waren ja froh, dass sie überhaupt so halbwegs da waren, wie sie da waren. Dieses Riesenvolk in der Wüste, versorgt mit Wachteln, Manna und Wasser, unter direkten Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Die hatten doch kein ausgebildetes Heer, was da irgendwie jetzt in der Lage gewesen wäre, etwas zu tun. Dann heißt es so schlicht, und da kam Amalek. Jetzt mal, abgesehen von der ersten historischen Ebene, ist Amalek, wenn man es direkt übersetzt, das Herrschervolk, das Volk des Herrschers. In der prophetischen Sprache bekommt es einen satanischen Geschmack, ganz eindeutig. Amalek steht für die Macht des Bösen im prophetischen Wort des Alten Testamentes. Können Sie ganz schnell mit mir erkennen, wenn Sie jetzt eine Konkordanz in der Hand hätten, scrollen würden, wäre ein Ding klar, wo Amalek auftaucht, wird's diabolisch. Amalek, das ist das Volk, an dem der erste König Saul gescheitert ist. 1. Samuel 15. Er sollte gegen Amalek kämpfen, das hat ihm das Genick gebrochen. Amalek, das war der, der am letzten auch dann den Saul umgebracht hat, war ein Amalekiter. Amalek, das war die fieseste Schlacht, in der David zu kämpfen hatte, in 1. Samuel 30, mit all dem, was dazu gehört. Und was uns natürlich insbesondere, ich überspringe jetzt ganz viel Amalek-Stellen, insbesondere stutzig macht aus der prophetischen Dimension, ist, dass der letzte uns bekannte Amalekiter in der Bibel diese endzeitliche Hitlergestalt des Haman ist, aus dem Buch Esther. Das war ein Amalekiter. Hier kommt also eine diabolische Macht auf dieses Volk zu, eine diabolische Macht, eine Auseinandersetzung. Und das wollten die jetzt alle überhaupt nicht haben. Das wollen wir nie haben. Wenn wir heute diesen wunderschönen Satz hören, als Leitwort für den Sonntag, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann hören wir auf zu lesen. Aber wir dürfen nicht aufhören zu lesen. Denn gleich danach heißt es, denn der Teufel geht unter um euch her wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das zitieren wir dann nicht mehr. Aber das gehört mit dazu. Zu begreifen, was ist das? Ist eine Auseinandersetzung und Gottes Volk, das Müde, das Erschöpfte, auch das Nörgelnde, auch das Murrende Gottesvolk, dass das so vor sich hingeht, das ist auch ein Volk, das immer und immer wieder in der Anfechtung steht. Natürlich. Die Anfechtungen, die laufen, die Versuchungen, die laufen, die sind ganz unterschiedlicher Art. Wie das so der brüllende Löwe umhergeht, das ist ganz verschieden. Der muss nicht immer brüllen, dass sie erschrecken, der hat auch andere Methoden, damit sie und ich geistlich gesehen auf der Strecke bleiben. Von Amalek wissen wir es, wie es unter anderem Amalek gemacht hat. Gott weist darauf hin. Viel, viel später, am Ende des Lebens des Mose, in 5. Mose Kapitel 25, hören wir das, was die eigentliche Methode von Amalek war. Nicht die offene Feldschlacht, wie hier, das war der seltene Moment. Sondern meistens, so sagt es, haben sie Nachhut angegriffen. Haben die angegriffen, die ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Die sich ein bisschen abgeseilt haben. Die nicht mehr mitkamen oder nicht mehr richtig mit wollten. Die sich vereinzelt haben. Da ist Amalek mit seinen entsprechenden Attacken rein. Gott kann das hinkriegen. Das ist nicht passiert, aber wir müssen klaren Blick dafür haben, dass diese Angriffe tatsächlich da sind und dass es Methoden des Bösen gibt, uns zu lähmen, uns zu irritieren, uns zu verwirren, uns langsam werden zu lassen, uns aus der Spur kommen zu lassen. Das kennen wir alle miteinander. Das wird so sein. Das wird so sein. Und jetzt kommt dieses wunderschöne Wort. Verstehen Sie, warum dieses Wort so wunderschön ist? Jetzt heißt es hier in diesem Text, dass das passierte. Nein, nein, wir werden das wegbeten, es wird keine Schlacht geben. Nein, nein, es heißt, es wird diese Schlacht geben. Aber Mose sagt, ich werde mit dem Gottesstab dastehen. Nein, das ist kein Kultgegenstand. Sofort Entschärfung, ganz klar, wir wissen das. Und wir wissen auch, wie schief das manches Mal in Israel und in den christlichen Religionen gegangen ist mit Kultgegenständen, wo die quasi sich verselbstständigt haben. Wissen wir, denken wir nur an diese eherne Schlange, die nachher im Nehushtan-Kult verehrt worden ist in Israel. Völlig daneben. Nein, das ist kein Kultgegenstand. Es ist eine Symbolkraft, die hier zum Ausdruck kommt, dieser Gottesstab. Wir kennen diesen Gottesstab. Wir wissen um diesen ganz besonderen Stab, um dieses Aufgerichtete, um diesen Mittelpunkt, um dieses Signal der Präsenz und der Gegenwart des lebendigen Gottes. Um das Zeichen, das da Mose aufrichtet, um dieses Panier, das er da aufrichtet. Nur mit so einem schlichten Stab bringt er zum Ausdruck, unser Gott ist da. Der Herr, heißt es nachher, ist mein Feldzeichen, die Präsenz von diesem Gott. Vielleicht darf ich Sie erinnern, dass es ein zugegebenermaßen ganz altes Neujahrslied der Christen gibt. Benjamin Schmolk, wenn man nachguckt, ist jetzt auch schon ein paar hundert Jahre im Himmel. Aber da hat es wunderschön gedichtet, Jesus soll die Losung sein. Da ein neues Jahr erschien, Jesu Name soll allein denen zum Paniere dienen, die in seinem Bunde stehen und auf seinen Wegen gehen. Da taucht das auf. Das ist ein Panier. Das ist ein Zeichen, das ist aufgerichtet. Und das, was für die neutestamentliche Gemeinde aufgerichtet ist, was sie sichtbar vor sich sehen darf und sehen kann und sehen muss, ist dieser eine Name, ist diese eine Person, ist Jesus. Ganz eindeutig. Das ist unser Zeichen. Das ist unser Zeichen. Unser Zeichen sind nicht die aufgerichteten Gebäude. Unser Zeichen sind nicht auch unsere Manpower, mit der wir die Gesellschaft zu transformieren suchen. Unser Zeichen sind auch nicht unsere großartigen diakonischen Taten, mit denen wir demonstrativ durch die Weltgeschichte rennen. Punkt, Punkt, Punkt. Unser Zeichen ist ein ganz anderes. Unser Zeichen ist Jesus. Das ist unser Zeichen. Auf den sind wir absolut fokussiert. Da wird es immer irrer, da wird es immer verrückter, um mich herum, in mir. Und ich merke, dass der brüllende Löwe unterwegs ist. Was mache ich denn jetzt? Auf was beziehe ich mich? Worauf bin ich denn fokussiert? Wo sammle ich mich denn mit den meinen und die mit mir zusammen unterwegs sind? Was ist das, was uns verbindet? Wo ist der Sammelplatz der Jesusleute? Und der Sammelplatz der Jesusleute ist das aufgerichtete Kreuz, dieses unglaubliche Zeichen, unter dem wir leben. Das ist es. Irgendwo, an einer ganz bestimmten Stelle, an diesem Hügel Golgatha, da ist die letzte diabolische Macht zur Strecke gebracht worden. Jetzt wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden, sagt Jesus in Johannes 12. Da ist Feierabend, mit Amalek und allem, was zu ihm gehört. Wer also auf der Seite des Sieges, wer also auf der Seite der Zukunft, wer auf der Seite Gottes, wer auf der Seite der Ewigkeit stehen will, der sammelt sich an diesem Platz, am Zeichen von Jesus, da muss man hin. Das ist das, was zuallererst hier drin steht. Ich muss und ich will und ich darf und ich kann wieder unter diesem Panier mich einfinden. Ich weiß das mit mir und mit Ihnen. Ich weiß das, dass wir im Prinzip das nie anders sehen würden. Trotzdem gibt es diese eigenartigen, diffusen Kräfte, die uns da so ein bisschen das nebensächlich und das aus dem Blick verlieren. Und das ist hochgefährlich. Wir haben ein Zeichen, den gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Unter dem sind wir zusammen. Zurück zum Panier, zurück zum Sammelpunkt, zurück zu diesem einzigartigen Fokus auf diesen Name, auf diesen Jesus. Damit ist auch diese Woche unter einer ganz anderen Überschrift. Diese Woche, verstehen Sie, merken Sie es, die steht jetzt nicht in der Überschrift, was kommen für furchtbare Termine auf mich zu? Oder was wird es für eine durchschnittliche Woche werden? Oder wie werde ich mich da schlagen? Das ist alles nebensächlich, zwei, dritt, viertrangige Fragen. Die Hauptfrage für diese Woche ist, bin ich auf das Zeichen, auf das Panier, auf den Christus mit meinem kleinen Leben ausgerichtet. Dann kann Amalek kommen oder gehen. Dann kann er massiv oder schmierig oder wie auch immer auftreten. Das ist mein Zeichen. Ich stehe da, wo der gekreuzigte und auferstandene und wiederkommende Christus ist. Da ist unser Zeichen. Und dann erleben wir, dass eben dieser Mose dem Josua sagt, ich werde auf diesem Berg stehen, sichtbar. Und während die Schlacht tobt, wissen wir diese starke Botschaft, dass der eigentliche Kampf, der hier ausgekämpft wird, ein realer Kampf, der ausgekämpft wird, in der geistigen Dimension gekämpft wird. Das begreifen wir je länger, desto mehr. Dass das Wesentliche nicht in diesem Vorfindlichen läuft. Das Vorfindliche ist so das, was uns in der Sichtbarkeit bestimmt. Das Eigentliche, das Geistige ist dahinter, ist immer dahinter. Da kann ich nicht mit diesen normalen Waffen kämpfen, das haut nicht hin. Da muss ich in eine andere Dimension kommen. 2. Korinther 10, wir kommen der normalen Bibellese jetzt noch da dran an diesen Text, denke ich. Und in diesem Bereich sagt uns Paulus, da habt ihr zu kämpfen, da müsst ihr die Dinge entscheiden. Die Dinge werden entschieden in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in den Gebeten. Da werden die Dinge entschieden. Da, wo wir die Hände falten, da, wo wir vor unseren lebendigen Gott hintreten, da, wo wir aus unseren eigenen Schlachtreihen unterschiedlichster Art raustreten, in die Gegenwart Gottes hineintreten, da geschehen die Wunder, obwohl das eigentlich nach außen so schlicht, so unaufgeregt, so nebensächlich, so unbedeutend aussieht. Da, das wird uns die ganze Heilige Schrift, da werden die Schlachten geschlagen. Und Sie wissen das nicht, oder einmal jetzt Mose in den 40 Dienstjahren, wenn einmal ein Bild sieht, wie der Mann da betet. So, das gehört ja zur Zentralerfahrung des wandernden Gottesvolkes, dass da ihr Chef, dass da ihr Leiter dieses riesen Millionenunternehmens, dass er dieser Mann war, der immer und immer und immer und immer wieder in unglaublichen Regelmäßigkeit in dieses Zelt der Begegnung hineinging. Und das dann heißt, in diesem Zelt der Begegnung redete er mit dem lebendigen Gott und der lebendige Gott mit ihm, so wie einer mit einem Freund redet. Das war's. Das war das innerste Geheimnis des Mannes Mose, das wissen wir miteinander. Und jetzt heißt es hier, dass er eben betet, er betet. Und wir brauchen miteinander natürlich für unser geistliches Leben, wir brauchen diese Leitbilder, wir brauchen diese Figuren, auf die wir orientiert sind. Und dann sehen wir sehen diesen Mose da oben stehen und sie haben die entsprechenden Bilder vor Augen aus der Kunstgeschichte und Darstellungen ohne Ende, wie der Mose da steht und diesen Stab das hochhebt und dann eben dazu zum Ausdruck bringt, ich stehe für euch ein. Merken Sie was? Das passt nicht ganz. Denn eigentlich läuft jetzt was schief. Denn es heißt ja hier, und Mose wurden die Hände schwer. Er hätte ein bisschen mehr üben müssen. Und dann nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin und dann setzt er es ja noch drauf. Der steht gar nicht mehr. Und dann heißt es, und dann kommen noch zwei und helfen ihm, da die Arme hochzuhalten. Ach du Schande, jetzt ist aber in unserem ganzen Heldentum, unserer Leitfigur, unserem Fokus, so macht ihr es jetzt auch, ganz schnell weg. Was haben wir denn da für Leitfiguren der Bibel? Gucken Sie mal auf die anderen Leitfiguren, die Sie so präsentiert bekommen. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden bekommen Sie doch Leitfiguren geliefert. Das sind die Namen, die sie im Geschichtsunterricht gelernt haben. Die Männer, die man auf irgendwelche Pferdchen setzt und die dann entsprechend da irgendwo rumhängen, in Bronze gegossen, auf irgendwelche Statuen oben drauf hängt, die wichtige Bücher geschrieben haben, die bisher noch irgendwo rumgammeln in den Bibliotheken mit ihren Philosophien, ihren Marschrichtungen, ihren Vorgaben. Das sind wenigstens noch Leitfiguren gewesen. Und wir haben da so einen Chef, der die Arme gestützt bekommt und auf dem Stein rumhängt. Ich sage Ihnen, immer, 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 immer wieder, wenn ich an diese Stelle komme, bin ich Gott unendlich dankbar für dieses Leitbild. Das ist das Leitbild der Jesus-Leute. Das Leitbild der Jesus-Leute ist, dass tatsächlich hier dieser Mose sich auf den Christus und den Felsen stützen kann. Der steht nicht da wie so eine Statue, mit seiner ganzen entsprechenden Manneskraft, sondern Mose ist ganz schön schwach, der schafft das nicht. Der schafft das nicht. Mann, das muss man sich auch begreifen, dass das zum christlichen Denken elementar dazu geht. Sehen Sie es durchleuchten, der Tag ist zu lang. Ich schaffe es nicht. Die Hände sind zu schwer. Ich krieg's nicht hin. Die Verantwortung ist zu groß, ich kann sie nicht bewältigen. Die Kraft ist nicht da, das gelingt nicht. Und jetzt springen Sie mit mir genau von dieser Stelle aus 2. Mose 17 in Ihre Bibel, lesen im 2. Korintherbrief und sehen Apostel Paulus, wie er genau das versucht, dieser verrückten Gemeinde Korinth zu verklickern. Dass ihr Heldengeturne mit Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Und dann erklärt er ihnen seine berühmten Narrenrede, Kapitel 11, 12 im 2. Korintherbrief, wie er schwach ist und nicht nur ideal, sondern tatsächlich schwach ist und in dieser Schwachheit die Stärke des lebendigen Gottes zur Vollendung kommt. Nein, wir stellen keine Statuen auf von irgendwelchen Helden. Das Einzige, was wir zu liefern haben, ist ein Mose, der sich auf den Christusfelsen ruhend stützen lässt von ganz treuen Männern, die ihm die Hände hochhalten. Das ist ein Bild. Und das schaffen Sie auch, oder? Das schaffen Sie auch. Das andere schaffen Sie und ich nicht. Die Helden sind die anderen. Aber das schaffen Sie auch. Das kriegen Sie in der Woche hin. Auf den Christus sich zu stützen und zu wissen, Herr, du weißt, ich halte den Tag nicht aus. Du weißt, ich kann diese 12, 16, 18 Stunden, wie auch immer der Tag, sagen wir mal, nicht die Hände hochhalten. Mir werden die Arme zu schwer. Ich kann das nicht. Aber sie stützen zu lassen. Sich auszuruhen auf dem Christusfelsen, das kriegen sie hin. Was das für ein Segen, dass das da steht. Und dann lesen wir tatsächlich diesen wunderschönen Satz. Hören Sie ihn. In Luther übersetzt das, und seine Hände blieben erhoben, bis die Sonne unterging. Sinnvoll übersetzt, aber falsch. Ja, weil das, es heißt ja nicht, seine Hände blieben erhoben, sondern In dem Hebräischen steht was ganz Eckiges. Und dann müssen wir durchaus was Eckigen immer was Glattes machen, damit es für uns verständlich wird. Im Hebräischen steht einfach nur da, seine Hände hatten, ja, jetzt kann man übersetzen, Festigkeit. Und das Wort, was da steht, Emunah, das ist das Wort für Glauben. Das Wort für Glauben. Seine Hände hatten Festigkeit. Das heißt, jetzt hatten sie Vertrauen, die hatten Glauben. Wodurch? Weil er so toll war? Nein, nein, weil er auf dem Fels ruht und weil da rechts und links zwei da waren, die ihm geholfen haben, hatten seine Hände Festigkeit, Vertrauen. Das ist ein Geschenk. Sie werden nie am Ende eines christlichen Lebens dastehen und sagen können, nach meinen unglaublichen Heldentaten der letzten 30, 40 Jahre trete ich mir einen reichen Schatz an unglaublichen von lebendigen Gott und warte auf mein Podest auf der anderen Seite. Das Einzige, was Sie sagen können, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr, nach einem Leben, können Sie sagen, ich habe mich ausgeruht auf dem Christusfels und zum Glück gab es Aarons und Hurs, die rechts und links dabei waren und die Arme mir geholfen haben, hochzuhalten und Festigkeit zu bewahren, Glauben zu bewahren. So wird es aussehen. Das kriegen Sie hin. Das kriegen Sie hin. Das kriege ich auch hin. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Gott braucht gar keine Helden. Er braucht gar keine starken Männer, die auf irgendwelchen Pferdchen sitzen und da vor sich hinreiten. Er ist sogar sehr skeptisch, heißt es ja mal ganz deutlich, gegenüber der Schenkelkraft des Mannes. Komm mal runter von deinem Pferdchen. Er braucht nicht die großen Philosophien, die mit ihren großen intellektuellen Gedankengebäuden meinten, die Leitfiguren des Universums zu sein. Arbeitet er mit denen, 1. Korinther 1, die in der Torheit dieser Welt unterwegs sind. Meinen Sie es? Das kriegen wir hin. Ist das gut? Ich hab den Christusfelsen, auf dem ich mich Tag für Tag ausruhen kann. So hat uns Paulus 1. Korinther 10, der Fels, der mitfolgte, das war der Christus. Auf diesem Christusfelsen ruht der Mose und erlebt, dass da Männer da sind, die nicht zum großen Mose-Nörgelverein gehören, sondern ihm helfen, die Hände hochzuheben, in Festigkeit. Das ist das Zweite. Aber neben dem, dass wir hier ein wunderschönes, starkes Bild haben für diesen Panierpunkt, für dieses Feldzeichen, für diese Jesus-Konzentration und dieses starke Bild haben für das Ausruhen auf diesem Christusfelsen, taucht ja was ganz Eigenartiges am Schluss auf. Da sind wir meistens dann fertig mit Lesen, aber da wird es ja eigentlich erst spannend. Wir hören ja dann auf, wenn die Schlacht vorbei ist, aber die Schlacht wird ja dann ganz eigenartig beschrieben. Josua, heißt er, überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Geschichte zu Ende? Nein, nicht zu Ende. Geschichte geht weiter. Da heißt es doch: Und der Herr sprach jetzt zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Das ist schon rein äußerlich ein fassender Satz, weil das die erste Schreibaufforderung der Bibel ist. Ja, schreibe dies in Gedächtnis, ins Gedächtnis, zum Gedächtnis in ein Buch. Das ist eine Aufforderung an den Mose, das festzuhalten. Ob Buch hier wirklich Buch, Schriftrolle, Leder, Schreibmatte oder sogar Stein meint, och, können Sie fröhlich mit den ganzen Experten diskutieren, ist jetzt an der Stelle sekundär. Das Wichtigste ist, es musste festgehalten werden. Es musste festgehalten werden. Was musste festgehalten werden? Und dann merken wir, es wird gar nicht etwas Rückblickendes gesagt. Normalerweise, wenn so eine Schlacht geschlagen war, das wissen Sie ja, dann wird da so ein Gedenkmal aufgebaut oder eine Platte irgendwo hingeheftet und dann wird da eben gesagt, wie wunderbar und heldenvoll die alle waren, damit man das nicht vergisst, nach 10, 20, 100 Jahren. Und so laufen wir ja auch durch unser Land, durch alle Schlachten hindurch. So. Aber hier wird ja gar nicht rückwärts gedacht. Hier wird mit dem Anlass von Amalek prophetisch vorwärts gedacht. Präge es Josua ein, Botschaft auf dieser Festplatte angesichts der Schlacht von Amalek. Ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Man ist ein bisschen eigentümlich berührt, zumal in unserer Zeit sagt, was so ein, ich sag's mal ganz brutal, so ein Vernichtungsbefehl, das ist ja unglaublich, Wahnsinn. Bin gespannt, wie lange man noch 2. Mose 17 öffentlich zitieren darf. Aber das ist was anderes. Das, was hier steht, ist ja nochmal ganz anders, nämlich dass hier eine prophetische Dimension uns vor Augen gestellt wird. Und die prophetische Dimension, die uns hier vor Augen gestellt wird, ist, dass Gott etwas in Auftrag gibt, dass er nämlich schriftlich seinen zukünftigen Willen fixiert. Schriftliche Fixierung seines zukünftigen Willens. Damit wir jetzt alle wissen, was er davor. Ich werde mit diesem diabolischen System ein Ende machen. Ich werde mit diesem diabolischen System ein Ende machen. Was ist das? Ein wunderschöner Satz. Das bleibt alles nicht so. Das bleibt alles nicht so. Das ist so ein Riesengeschenk, das der lebendige Gott sagt. Glaub mir, Amalek wird nicht bleiben. Sehen Sie über 2. Mose 17 den Ostermorgen aufbrechen und denken, ja, tatsächlich, tatsächlich, er hat alles dafür getan, dass das aus 2. Mose 17 wahr wird. Er hat seinen Sohn den Tod hineingegeben, damit das diabolische System entmachtet ist und kein Anrecht mehr hat. Er ist für Sünde, Tod und Teufel da hineingegangen, damit das nicht so bleibt, damit Amalek und im Himmel nicht mehr gedacht wird. Dieses wunderschöne System aus dem letzten Buch der Bibel, das nicht mehr, das einfach nicht mehr, kein Amalek mehr, keine diabolische Verführung, in welcher Dimension auch immer, nicht mehr da. Wir stehen davor und danken. Danken, dass schon in 2. Mose 17 in so großer Klarheit die Fixierung des Willens Gottes uns vor Augen steht. Und natürlich lesen wir den ganzen Text mit neutestamentlichen Augen. Natürlich wissen wir miteinander, dass in unserer Sprache wir immer Josua sagen, dass da aber eigentlich in der hebräischen Bibel Jeschua steht. Und wenn wir dann hier lesen in 2. Mose 17, Jeschua überwältigte Amalek durch des Schwertes Schärfe, dann stehen wir einfach nur da und sagen, danke, mein Gott. Denn verstehen Sie, in Jesaja 14 wird der Satan, der Böse, da wird er der Überwältiger der Völker genannt. Und der Überwältiger, selbe Vokabel, der Überwältiger der Völker, dieser Satan, wird jetzt selber überwältigt. Von wem? Von Jeschua. Jeschua ist der Überwältiger des Amalek. Wie macht er das? Wie macht er das? Schade, das Hebräische hat er, nein, ist nicht schade, ist wunderschön, aber das kann man nicht übersetzen, denn das Verrückte ist tatsächlich, dass das Wort, was da steht, das heißt natürlich, man kann es mit Schärfe übersetzen, aber es heißt eigentlich noch viel stärker mit dem Biss des Schwertes. Er macht das mit dem Biss des Schwertes. Ja, Sie sind auf der richtigen Spur. Sie müssen mit mir jetzt ganz durchmarschieren Und Lampen im letzten Buch der Bibel, im ersten Kapitel Offenbarung 1, da steht doch vor ihn. Sehen Sie da stehen? Wie Johannes diese endzeitliche, wunderschöne, herrliche Christusgestalt sieht. Und er wird beschrieben in diesen starken Bildern. Und wissen Sie, was aus seinem Mund herauskommt? Ein Schwert. Wie kriegt das der endzeitliche Christus hin? Wie kriegt er den Amalek weg? Wie kriegt er den weg? Wie sagt es nachher Luther so schön? Ein Wörtlein kann ihn fällen. Mit dem Hauch seines Mundes heißt es in der Bibel. Zack, weg. Verstehen Sie, wenn der Christus kommt, braucht sich noch mal eine wahnsinnsfinale Schlacht gegen den Bösen und ist noch nicht ganz klar, wie es ausgeht. Nein, ist alles klar. Seit Karfreitag ist alles klar. Ist alles klar. Und deswegen stehen wir heute da und preisen Jesus als den Sieger durch die Augen des Glaubens. Stehen da und wissen, das ist die Hand. Die Hand, heißt es hier, am Thron des Herrn. Es kommt in diesem Text ja 8-6 Mal normale Menschenhand vor. Immer die Hand von Mose, Hand. Und dann kommt einmal die richtige Hand, die Gotteshand. Sie kennen 118 Psalm. Die rechte des Herrn ist erhöht. Der Vater hat einen zur Rechten. Das ist sein Sohn. Das ist die Hand, die Welten schuf. Das ist die Hand, die die Welt erhält bis heute. Das ist die Jesushand, in der ihr kleines Leben drin ist. Das ist die Hand, die Kinderköpfe gesegnet hat. Das ist die Hand, die Tote berührt hat. Das ist die Hand, die Blinden auf die Augen gelegt ist. Das ist die Hand, die durchbohrt ist. Das ist die Hand, die am Ostersonntag Fisch genommen hat. Das ist die Hand. Diese Hand ist es. Die hat gesiegt. In diese Hand geben sie ihr Leben, okay? Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das bleibt nicht so. Jetzt können Sie in die Woche, oder? Jetzt können Sie in die Woche. Vergessen Sie es nicht. Vergessen Sie es bitte nicht. Sammeln Sie sich mit mir immer und immer und immer wieder an diesem Feldzeichen, dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Sammeln Sie sich bei diesem Stab. Ruhen Sie sich mit mir aus auf dem Christusfelsen und wissen, der schafft das und kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Und freuen Sie sich mit mir jetzt schon an der siegreichen Hand. Stab, Fels, Hand. Wie heißt es in diesem, ja, zugegebenermaßen uralten Lied? Unsere Wege wollen wir dann in Jesu Namen gehen. Geht uns dieser Leitstern für, so wird alles wohl bestehen. Und durch seinen Gnadenschein alles voller Segen sein. Wir beten. Herr Jesus Christus, du allmächtiger Gott, du Sohn des ewigen Vaters, in Jesus Christus kommen wir zu dir und beten dich an und danken dir in diesen Momenten und Augenblicken, an diesem Ort auf der Höhe und an vielen Orten, wo dieser Gottesdienst jetzt mitverfolgt wird, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben, dass wir dich ehren und anbeten dürfen. Du bist es. Du bist der Name, hast den Namen über alle Namen. Du bist es, auf den wir ausgerichtet sind. Du bist unser Panier, unsere Losung, unser Feldzeichen, unser aufgerichteter Stab, auf den wir mit aller Kraft fokussiert sein dürfen. Du gekreuzigter und auferstandener Herr, steh du uns auch in diesen Stunden und Tagen vor Augen. Du bist es, Herr Jesus, auf dem wir ruhen. Du bist es. Nicht wir sind die Starken, nicht wir sind die Helden, nicht wir sind die Klugen, nicht wir sind die Allesblicker. Du bist es, du bist es. Und wir ruhen uns aus und stützen uns auf dich. Mit all unserer Schwachheit des Geistes, der Seele, des Körpers. Du bist es, Herr. Du in uns. Das ist unser Glück. Und wir preisen dich über dieser wunderbaren Hand. In diese eine einzigartige Hand sei unser Leben gelegt für Zeit und für Ewigkeit. Danke, Herr Jesus, für den Stab, für den Fels, für die Hand. Gelobt seist du. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.